Als allererstes sprechen Sie beim Sicherheit für die Ohren Podcast über den großen Flair-Skandal. Oh mein Gott, Polizisten wurden beleidigt.
Aber die Bild weiß natürlich immer alles besser.
Aber es ist wirklich so, was die Bild-Zeitung sofort daraus macht, das ist sofort eine Hinrichtung.
Die Bild weiß natürlich immer alles besser.
Nein, lieber Herr Peter Rosberg vom Bild.de-Podcast, du kleiner Bastard.
Aber die Bild weiß natürlich immer alles besser.
Ich bin sowas von verliebt in die Bild und die Bild liebt mich. Sonst wäre ich nämlich beim Podcast von Sicherheit für die Ohren von den Bildleuten auch nicht so erwähnt worden. Aber ich hasse es, dass sie mich erwähnt haben.
Die Bild weiß natürlich immer alles besser.
Also wir erinnern uns, Flair hat da Polizisten bei dieser Verkehrskontrolle beleidigt, ist ein bisschen ausgerastet, das Video ging viral. Ein riesengroßer Mainstream-Shitstorm gegen Flair.
Aber die Bild weiß natürlich immer alles besser.
Ermittlungsverfahren sind eigentlich nicht öffentlich. Eigentlich darf das nicht passieren, dass gerade bei so einem Vorwurf, da direkt die Bild-Zeitung mit den LKA-Beamten neben dem nur in diesem Fall Beschuldigten hermarschiert.
Die Bild weiß natürlich immer alles besser.
Und darum werde ich dich ficken. Mit Unterlassung. Und vor Gericht.
Boah! Okay.
Jemand ist sauer.
Lass mal kurz weitergucken, Bruder.
Oder gehören.
Herzlich willkommen. Neue Folge. Sicherheit für die Ohren.
Was wissen wir denn heute alles besser?
Gar nichts. Ich bin noch dabei, Anzeigen zu schreiben. Du?
Ui.
Ja?
Ja? Nö.
So, wir haben nichts zu tun, deshalb Montag haben wir uns gedacht, komm, setzen wir uns nochmal zusammen.
Moment. Ich bin von einer Demo gekommen.
Ja, kannst du mal die Gründe sagen, warum du die Demo am Potsdamer Platz genommen hast und nicht die viel wichtigere heute Morgen?
War zu kalt.
Zu früh.
Zu früh, wo ich hier war. Ab um 7 im Büro, aber es war zu früh und zu kalt. Und dann mit dem E-Scooter und so. Nee, das ist nicht meins. Potsdamer Platz, entspannt, auch mit dem E-Scooter, schön im Warmen. Nette Atmosphäre.
Für all die wenigen, die es nicht wissen, was war da?
Extinction Rebellion hat heute den großen Stern.
Großen Stern heute Morgen, lahmgelegt.
Lahmgelegt und Potsdamer Platz, aber so richtig lahm. Ist es nicht.
Ja, vor allem im Radio haben sie es richtig gesagt. Natürlich, wenn man in der Ferienzeit kommt. Berliner Verkehr lahmlegen ist eh ein Witz. Es gibt keinen Berliner Verkehr, weil er eh lahmgelegt ist. Also,
es ist aber wirklich heute Morgen auch am Sternwolle noch abgeleitet. Also eine Ausfahrt war auch noch frei und so. Das hat eigentlich ganz gut geklappt und jetzt Potsdamer Platz auch. Und wenn du dir die Fotos anguckst, beziehungsweise die Aufnahmen der Kameras und so weiter, da ist nichts, war gar nichts.
Aber
es sind auch ganz, ganz entspannte Leute, muss man auch mal sagen. Ich bin dann auch erstmal hoch hier und habe gesagt, wir können die nicht Klimakrawallos nennen. Krawallos sollten wir uns aufheben in der Überschrift.
Gib mal so einen Überblick, wen hast du da?
Also es ist sehr viel englischsprachig, muss man sagen. Und der Rest ist halt irgendwie die grüne Jugend, würde ich sagen. Eltern mit Kindern, ältere Leute, Ü60, mit Blumen im Haar. Da stehen jetzt Blumen auf der Kreuzung, Pflanzen.
Schön.
Ökos. Das kann man schön so sagen. Aber keine Krawallos. Absolut nicht.
Schön.
Friedliche Atmosphäre, aber komm, einmal muss man da wenigstens mal einmal hingucken. Wir sind schließlich Reporter. Okay.
Deine Schuldigkeit getan, genau. Wir kommen so ein bisschen jetzt in der Woche mit, wie man gerade gehört hat, mit Riesengeschichten. Du hast aber noch zwei schöne Sachen. Dann reden wir noch mal ein bisschen über die Anklage, die wir auch bei uns in der Zeitung hatten, die Anklage gegen Arafat und einige seiner Brüder, die jetzt raus ist, noch mal mit ein paar Details, beziehungsweise noch mal ein paar Infos dazu. Und genau, willst du mal anfangen? Das ist ja immer schön, wenn man so Geschichten fortsetzen kann, die man in diesem Podcast ja auch begonnen hat. Du hast letzte Woche ja erzählt von dem
Trojanerangriff. Auf das Kammergericht.
Genau.
Ja, viel Neues gibt's noch nicht.
Du kommst ja, hier runter, hier liegen drei Zettel, irgendwas markiert.
Absolut.
Ich denke, irgendwie mega und jetzt.
Nee, steht nichts drin. Steht am Ende nichts drin, außer dass sie einen Krisenstab, muss ein bisschen schmunzeln, ne? Ja, sie haben Krisenstab im Kammergericht irgendwie eingerichtet. Nach wie vor geht das alles per Mail bei denen nicht. Alles ganz schwierig. Alles muss, eigentlich stand alles in meinem Artikel drin. Alles muss neu gekauft werden, ganze Computertechnik und. Und wie immer, keiner tritt zurück, keiner hat Schuld. Alle bringen nur das Beste.
Aber ich habe hier gelesen, das Zitat des Kammergerichtspräsidenten, Arbeitsfähigkeit ist gewährleistet. Ich erinnere mich nur an ein Beispiel. Am Freitag habe ich noch beim Landgericht angefragt wegen einer offiziellen Bestätigung zu der Geschichte, Anklage gegen Arafat. Und da war die Antwort, ja, da können wir nichts zu sagen. Ja, und warum nicht? Ja, ich kann nicht nachschauen. Ach so. Ja gut, okay, gut. Ja, dann ist das halt so. Dann ist das.
Ich sag's ja.
Dann ist sozusagen die Arbeitsfähigkeit gesichert.
Es gab da noch irgendwie eine Presserüffel in dieser Pressemitteilung, die heute rauskam von denen.
Stört sich, wenn ich rauche?
Nein, gar nicht. Da geht es irgendwie entgegen, wenn sich aus, nicht richtig ist im Übrigen, wenn sich aus einem Pressebericht ergibt, der Präsident des Kammergerichts habe in einer Versammlung erklärt und so weiter. Das mag ich ja auch, wenn man dann erstmal einen Pressebericht. Also von mir war der nicht. Ich weiß gar nichts von der Versammlung, Kammergericht. Aber so ist es.
Gut, von dir kommt ja eh wenig momentan. Wie ist jetzt der Stand? Du hast eine Geschichte, hast du mir gerade gesagt, heute mit 3 Zeilen online, die du schreiben wirst?
Werde ich, ja.
Was denn?
Ja, offensichtlich ist der Slowik, sagt dir das was?
Wer?
Frau Dr.
Ja.
Barbara,
ja.
Slowik, kennst, ja, du? Polizeipräsidentin Berlin. Bei der ist ja mal versucht worden einzubrechen, im August, glaube ich, ne? Und dann hieß es, da steht dann jetzt noch der zentrale Objektschutz für 3 Tage. Und dann ist der auch wieder weg, weil so ist halt Großstadt. Aber die Zossis stehen da immer noch. Das ist merkwürdig. Und deswegen gucke ich mal, was da gewesen sein könnte. Irgendwie soll es auch einen Funkwagen-Einsatz da gegeben haben. Jetzt auch nicht gestern, vorgestern, schon ein paar Tage her. Aber irgendwas ist das komisch. Vielleicht kriege ich noch was raus. Mal sehen.
Das heißt, also die Objektschützer stehen jetzt seit August durchgehend bei der Präsidentin. Ja. Auch mal so, normal ist es nicht. Also die hat als Polizeipräsidentin, also normal, hat sie...
Nee, hat sie nicht.
Also der Personenschutz, den zum Beispiel der Bürgermeister hat oder auch der Innensenator, den hat, nee, die Polizeipräsidentin. Ach, okay, siehst du, auch spannend.
Es sei denn, es ergibt sich eine konkrete Bedrohungslage. Vielleicht bleibt es ja, vielleicht ist es ja mittlerweile auch eine irgendwas. Und deswegen stehen die Zossis da. Aber normal ist das für gewöhnlich nicht. Nee, ich hatte noch Stress.
Ganz kurz, du brauchst jetzt nicht ablenken. Also das heißt, also Stand jetzt weißt du eigentlich noch nichts?
Nee, das ist nichts. Aber wenn der Podcast rauskommt, dann sollte schon was online stehen.
Ah, okay.
Da kriege ich bestimmt was raus.
Super.
Mal sehen. Übrigens hatte ich richtig Stress. Da war doch neulich im Tagesspiegel, im Checkpoint, diese Geschichte mit, warum steht der Zoss hier beim Bürgermeister, Regierender Müller und so, ne? Der sollte doch von einer Straßenseite auf die andere.
Hab ich gesehen, eine Riesengeschichte.
Ja, Ärger gekriegt.
Warum?
Ja, ginge nicht, dass ich zeige, wo der Regierende Bürgermeister wohnt.
Fand ich auch unnötig. Also ich habe die Fotos gesehen, dachte im ersten Moment auch, oh, echt, okay.
Hätte ich pixeln können. Eigentlich, andererseits sagt
man auch. Oder so fotografieren, dass man es nicht erkennt.
Ja, genau. Es ging ja nur darum, dass wir den Fußweg nachgemessen haben, ne? Weil es offensichtlich eine Anweisung oder einen Wunsch des Regierenden gibt vor seiner neuen Wohnung, dass das Zoss-Häuschen, also von den Objektschützern, nicht direkt auf dem Gehweg davor steht, sondern auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Was ich plausibel fand, weil der Gehweg direkt vor seiner Haustür viel zu eng ist, da würde kein Mensch mehr durchkommen mit dem Kinderwagen und auf der anderen Seite halt 7 Meter. So, da kannst du ein ganzes Haus bauen. Ja, und das haben wir einfach nachgemessen und das, ja, hätte ich pixeln sollen. Ja, jetzt kann man sagen, ja, aber wenn in einer Straße ein Postenhäuschen steht, dann ist es ja, in Berlin, Entschuldigung, dann weiß man, da ist irgendjemand. Das ist Synagoge.
Ja, brauchst du nicht rechtfertigen, ist doch okay, du hast die Verantwortung übernommen und ist doch in Ordnung.
Ja.
Finde ich auch.
Ich habe es auch gelöscht dann wieder. Ich habe es tatsächlich gelöscht.
Ja?
Ja. Ich hatte, also der Herr Palgen von der Senatsinnenverwaltung hat mich ja auf Twitter angeschrieben und hat gesagt, Herr Lier, wie würden Sie das finden, wenn Ihr Haus, ja, nun gut, jetzt und bitte nicht, weil Politiker und mit denen darf man alles machen, hat er nicht ganz Unrecht, aber ich glaube schon, dass es zwischen Herrn Lier und Herrn Müller noch einen Unterschied gibt. Andererseits bekam ich dann noch einen Anruf von jemandem und der war gar nicht böse. Ich will auch gar nicht sagen, wer das war und der war auch wirklich nicht böse, dieser Anruf, sondern der war, kennst du diese, wenn man so freundlich ist und du merkst aber, ja, da hat sie irgendwie, hat es recht?
Ja.
Ja, und daraufhin habe ich es dann gelöscht. Ja, ist so. Ja, gut.
Geht mir immer so, wenn du anrufst. So, und für alle Stammhörer, die können sich jetzt schon denken, das ist also einen besseren Übergang zu einem kurzen nächsten Thema, gibt es ja gar nicht als Haus. Erstmal Grüße an den Kollegen Sebastian Leber vom Tagesspiegel. Wir greifen das kurz mal auf, weil es ja auch immer wieder hier thematisiert wurde. Und ich finde schon, dass man es auch dann auch hier nochmal kurz besprechen kann. Kollege Leber hatte ja, ich glaube schon vor einigen Wochen, hatte im Tagesspiegel eine ganze Seite geschrieben, über die Streitigkeiten zwischen Bushido und Flair. wirklich ein gutes Stück zu lesen, aber jetzt nicht wirklich.
Es war eine Aneinanderreihung von Zitaten.
Richtig, es war im Endeffekt eine Chronologie, gut aufgeschrieben, wie gesagt, gut und flüssig zu lesen. Hätte nie gedacht, dass irgendwie einer sich an diesem Artikel aufregen oder erzürnen kann. Jedenfalls war es ja so, dass der Artikel dann Ende vergangener Woche online gestellt wurde beim Tagesspiegel. Wie gesagt, das ist eigentlich schon 2-3 Wochen her. Und dann der Artikel offenbar von dem Künstler Flair gelesen wurde. Und daraufhin veröffentlichte er auf Twitter ein Foto, weil er sich offensichtlich auf den Weg gemacht hatte, um dem Kollegen Leber einen Hausbesuch abzustatten. Und fotografierte dann das Klingelschild ab, weil er den Namen nicht fand und schrieb dann Fake-Impressum. Also er fand ihn nicht. So, Kollege Leber, was ich wirklich gut fand auch, wir gehen da hier anders mit um, aber ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein, ich finde, er hat es richtig gemacht, ist damit offensiv umgegangen, also hat es dann auch via Twitter sozusagen veröffentlicht, diese Tatsache. Und wenn man ihn kennt, war ja klar, hat jetzt nicht lange gedauert und dann kam die nächste Reaktion darauf dann, also auch auf diese Veröffentlichung auch von Flair und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Wortlaut war, aber irgendwie für jeden Artikel mehr haue ich dir noch eine mehr auf die Fresse oder so in der Art, ist ja auch egal, so in die Richtung. Jetzt ist es wohl so, im Checkpoint, im Tagesspiegel ist es auch nochmal thematisiert worden, also man ist da wirklich auch als Haus offen mit umgegangen, hat ein großes Online-Stück gemacht, auf der eigenen Seite auch. Und der Kollege Musiker hatte, dann habe ich gerade gesehen, heute Nacht dann offenbar Besuch von der Polizei daraufhin, eine Gefährdeansprache bekommen, so wie er das beschrieben hat, aufgrund dieser Bedrohung, die ihn natürlich nicht interessiert, so, und die ihn natürlich nicht negiert. Klar ist, dass, also ich habe, als ich das letzte Woche gesehen habe, als Kollege Leber das veröffentlicht hat, waren so erst so zwei Reaktionen. Die erste Reaktion, muss das sein, dass man es veröffentlicht? Also, dass man es selber nochmal zum Thema macht? Und umso länger ich drüber nachgedacht habe, kam ich zu dem Ergebnis, ja klar, ist ja völlig richtig. Also, ich verstehe diese Stimmen, die dann sagen, ja, man gibt wieder Leuten eine Plattform. Nein, darum geht's ja nicht. Sondern einfach auch nur mal zu zeigen, wie das Ganze einfach abläuft, wie das Ganze auch so ein bisschen hinter den Kulissen passiert. Viele Dinge, die ja sonst auch Leser oder Hörer auch gar nicht mitbekommen, was einfach so passiert. Und es ist ja so. Bei Flair.
Das ist ja eine Blaupause von 2014, ne? Von der Welt, Kollege Schwilden.
Genau, ähnliches passiert, genau. Wenn man die WhatsApp-Verläufe oder Twitter-Nachrichten, wenn ich die bei mir in meinem Handy nachschaue, der letzten Wochen, im Nachhinein, ja, vielleicht hätte ich ihn doch anzeigen sollen. Aber ja, ist dann halt so. Aber ich finde es richtig, ich finde es gut, dass die Kollegen das gemacht haben. Und da braucht jetzt auch gar niemand sich irgendwie aufzuregen, so wie jammern oder sonst irgendwas. Nee, funktioniert einfach nicht. Ist ganz einfach und braucht sich auch niemand darüber zu beschweren, dass man über jemanden berichtet und in welcher Art man darüber berichtet. Vor allem, wenn es noch so ein Artikel ist, der wirklich sachlich ist und einfach hauptsächlich aus eigenen Zitaten eben besteht. Und überhaupt nicht despektierlich ist, da braucht man sich einfach grundsätzlich nicht aufzuregen, sondern das muss man dann einfach auch ein Stück weit ertragen, da muss man durch, Punkt. Das ist einfach Öffentlichkeit, die auch dazugehört und ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute aus dem Bereich, wir haben das ja auch mal über andere Themen oder bei anderen Themenfeldern so besprochen, bei Clans und auch bei Rockern, so dieses Problem auch ein Stückchen mit Wahrheit. Die sind es halt gewohnt und jeder, der sich halt mal so ein Interview anschaut von so Musiker bei diesen Rap-Portalen, die dann irgendwie 2 Stunden dauert, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, mach das mal, weil die ja auch schon ein Stück weit so als journalistisch verkauft werden, aber das ist halt ihre Blase, in der sie sich befinden. So, und jeder wird dann ganz schnell erkennen, wie diese Gespräche ablaufen. Da gibt es ja keine kritischen Nachfragen oder da gibt es keinen Nachhaken. Da ist auch ein Wissensstand, der ist wirklich teilweise, der ist debakulös. Es ist, hat nichts auch mit Vorbereitung zu tun, sondern es ist im Endeffekt nur eine Plattform geben. So, das sind die Leute dann gewohnt, dass so das dann auch abläuft, dass sie ein Forum bekommen und sich einfach selber äußern können. Und sie kommen eben nicht darauf klar, dass es eben andere gibt, es geht gar nicht um besser oder schlechter, überhaupt nicht. Jeder macht seinen Job in seinem Bereich. Aber dass es eben andere gibt, die halt ihn dann auch mit Dingen konfrontieren, wie auch andere, die sie halt vielleicht nicht so gut finden oder nicht so mögen und eben auch nicht den Raum bekommen, um den eigenen Unsinn 1 Stunde lang auszubreiten. So. Und auch entsprechend dann auch damit umgegangen wird. Deshalb finde ich es auch völlig richtig, dass man das thematisiert und auch in die Öffentlichkeit trägt, weil es eben dazugehört.
Das war das Referat Kritikfähigkeit in der deutschen Hip-Hop-Kultur. Kommen wir jetzt zu der eigentlichen Geschichte. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Null, ne? Die Anklage ploppte auf. Ich glaube, die Kollegen vom Spiegel
waren
die Ersten, die darüber berichtet haben. Und da wütete der Trojaner im Kammergericht schon. Mhm. Ja, also wahrscheinlich haben die das...
Letzte Woche, ich glaube Montag oder Dienstag, ging der Online-Artikel bei Spiegel raus. Grüße an Meyerheuer und Heise.
Was stimmt denn nicht daran?
Was daran nicht stimmt? Mhm.
Gab's was?
Kann ich jetzt gar nicht sagen, ist mir nichts aufgefallen. Es bestand, oder das Problem letzte Woche war ja so ein bisschen, dass die Tatsache, dass die Anklage fertig war, wussten ja einige oder wussten ja einige Journalisten. Du hast aber natürlich immer die Frage der Zustellung, die ja auch wirklich nicht unwichtig ist. Also natürlich sollen ja auch im Normalfall Angeklagte nicht aus der Zeitung, aus welcher auch immer, erfahren. Genau,
das müssen wir jetzt nochmal, ich glaube, das sollten wir schon nochmal erklären, weil es auch
nicht eine Anklage wird geschrieben und dann wird sie natürlich auch dem Angeklagten zugestellt. So, das genau.
Und wir sind angehalten, das nicht vorher öffentlich zu machen, wenn eine Anklage noch nicht zugestellt ist.
Weil wenn so, sie noch nicht sagst, als zugestellt gilt, genau. Es gibt da so dieses Zeitfenster von 2 Wochen, sagt man normalerweise, dass man nach der Erhebung bzw. nach Versendung dann 2 Wochen warten sollte. Wissen wir alle natürlich, dass die Post in den meisten Fällen auch natürlich schneller ist, aber das gilt auch wirklich auch erst als zugestellt. Wenn ich das zum Beispiel mit einem Schein rausgeschickt habe, postalisch, wenn dann auch zurückkommt, ja, ist beim Empfänger angekommen.
Genau, und so lange sollte man...
Und das kommt dann auch erst zurück in eine Geschäftsstelle und bis das dann wieder Teil der Akten ist, kann das eben auch bis zu 2 Wochen dauern. Natürlich ist es in der Realität nicht so, dass derjenige es erst nach 2 Wochen weiß. Also der Angeklagte, der weiß es schon vorher, aber es ist halt dieses offizielle Verfahren. Und zum Zeitpunkt, als die Kollegen berichtet haben, war es eben so, dass die Anklage noch nicht als zugestellt galt, aber um die gar nicht als Kritik aufkommen zu lassen, alle Beteiligten und er selber hat das ja auch über sein Umfeld ja auch schon verlauten lassen, Arafat wusste von der Anklage auch. So, deshalb, die Kollegen sind damit rausgegangen, genau, es ging um die Vorwürfe dann auch, die erhoben wurden, massive Vorwürfe gegen ihn und seine Brüder. Wir haben dann ein paar Tage später, wir haben es ja im letzten Podcast ein bisschen angedeutet, sind wir inhaltlich mal ein bisschen drauf eingegangen, um einfach zu sagen, okay, um was geht es? Und es ist eben in der Tat so, da kommen wir jetzt nochmal zurück, auch nochmal kurz auf diese alten Leaks, die ja zeitweise auch im Internet rumgeisterten. Es geht hauptsächlich um ein Treffen bzw. eine Veranstaltung am 18. Januar 2018 in den ehemaligen oder ehemals gemeinschaftlichen Büroräumen in der Puderstraße in Treptow, bei dem Bushido anwesend war und Arafat anwesend war und einige seiner Brüder. Und offenbar fand dieses Treffen statt, um eine Einigung herbeizuführen. Also es gab wohl vorher, Monate vorher schon, Ablösungsversuche und eben auch Versuche, Gespräche zu führen, wie das denn aussehen kann.
Kurze Frage, ist das, also geht es bei diesem Tag um diesen Mitschnitt, diese 2 Stunden Mitschnitt, die irgendwann mal im Netz auftauchten?
Nee, dieser Mitschnitt ist der Mitschnitt vom 21. März, glaube ich.
Okay.
Das hatten wir hier auch schon mal. Also ein Mitschnitt, der aufgetaucht ist. Man weiß nicht, woher er kommt. Was klar ist, dass dieser Mitschnitt vor der Veröffentlichung im Internet nicht Teil der Ermittlungsakten war. Dieses Gespräch zeigte ja auch ein Verhandlungsgespräch, Verhandlungssituation zwischen Bushido und Arafat. Das war aber 2 Monate später. Also okay. 2 Monate später nach dem Sachverhalt, der
jetzt zur Anklage kommt. Also es war schon mal offensichtlich schlimmer und danach hat man sich trotzdem nochmal getroffen.
Das ist ja auch der Grund, man kann ja auch nur vermuten, wer sozusagen gehofft hat, durch diese Veröffentlichung auch etwas zu gewinnen oder wer davon profitieren konnte. Gibt natürlich gute Gründe, warum man glauben kann, dass Arafat von dieser Veröffentlichung auch profitiert oder profitieren könnte. Das ist zum einen, manche haben es ja auch geschrieben, so nach dem Motto, naja, das klingt ja gar nicht so, die streiten sich ja gar nicht richtig, klar, es geht ein bisschen hin und her, aber das wirkt ja auch gar nicht so bedrohlich, diese ganze Situation. Genau, aber das war 2 Monate später und um den Hauptaspekt dieser Anklage, das war wie gesagt im Januar. So und
was soll denn dann passiert sein?
Also es war wohl so und wir wissen es ja auch, dass wie gesagt vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen sind ja Ermittlungsakten geleakt worden. Da ist auch unter anderem diese Aussage mit dabei gewesen, eine Aussage von Bushido, die er gemacht hat. Ganz interessant ist auch der Zeitpunkt, als er wann er diese Aussage gemacht hat. Darauf komme ich gleich nochmal. Er hat ausgesagt, dass er eben zu diesem Treffen gegangen ist, weil er davon ausgegangen ist oder geglaubt hat, dass er sich bei diesem Treffen endlich mit Arafat einigt, wie man eben auseinandergehen könnte und wie diese Einigung aussehen könnte. Und das soll dann recht schnell auch vor allem durch Brüder von Arafat, die auch eben in diesem Raum anwesend waren, sehr schnell eine sehr aggressive Stimmung gewesen sein. Sofort oder recht schnell auch Einschüchterungsversuche. Arafat wiederum soll sehr schnell klar gemacht haben, dass er ihn nicht gehen lassen wird und auch vor allem nicht so, wie der andere sich das vorstellt. Dann soll die Tür von innen verriegelt worden sein, damit niemand von außen hereinkommen kann und sozusagen man ungestört ist in dieser Räumlichkeit. Dann soll Bushido von Arafat geschlagen worden sein mit einer Wasserflasche. Und er soll dann gezwungen worden sein, durch die Brüder und Arafat eben in diesem Raum zu bleiben, bis man zu irgendeiner Art Einigung oder dass er vielleicht kapiert, okay, so funktioniert das nicht. So, das ist der Hauptvorwurf. Ist natürlich, sind mehrere Vorwürfe, die dann darauf, die sozusagen angeklagt werden. Ich muss gerade nochmal nachschauen, dass ich die nicht alle hier falsch wiedergebe. Genau, versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung. Das sind die Vorwürfe. Und bei den Brüdern geht es eben dann teilweise um Beihilfe. Das muss der Punkt gewesen sein. Man kann ja so mittlerweile so ein bisschen auch viel zurückskizzieren, eben in dieser Auseinandersetzung, wo halt ganz schnell klar wurde oder den Beteiligten jedenfalls klar wurde, Arafat klar wurde, okay, der andere will sich wirklich trennen. Also das ist vorher kein Gerede gewesen und vorher auch nicht irgendetwas nur als leere Drohung, sondern offenbar wirklich. Und jetzt nur laut der Aussage, es war niemand dabei, es kann niemand beurteilen, sondern nur die Beteiligten, die eben dabei waren. Und Bushido dann offenbar in dem Moment gemerkt hat, schlussendlich, okay, so einfach wird es für mich nicht funktionieren. Und es wird für mich nicht möglich sein, einfach hier rauszukommen. Also jetzt nicht nur aus der Räumlichkeit rauszukommen, sondern eben auch aus dieser Beziehung zu Arafat rauszukommen. So, das ist angeklagt.
Wenn wir das jetzt mal in den Vergleich zu anderen Clan-Straftaten heben, die wir so kennen, ja, auch innerhalb der Clan-Szene, der Familien, dann ist es doch relativ, also ich will nicht sagen dünn. Dünn ist es ja nicht, also offensichtlich nicht, sonst hätte man es ja nicht zur Anklage gebracht, aber es ist doch relativ, also der Schlag mit einer Wasserflasche und die Tür zu schließen und zu sagen, so geht's nicht weiter, wir machen jetzt hier drin so lange weiter, bis es läuft, ist doch eher so im Bewährungsbereich, sollte es zu einem Urteil kommen, oder? Also es ist ja jetzt nicht an der Strick gehangen und durch die Straßen gezogen.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, so Kaffeesatzleserei bezüglich eines Urteils macht wenig Sinn. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, aufgrund dieser vorgeworfenen Straftaten, reden wir, bin ich mir sicher, nicht über Bewährungsstrafen, sondern über was anderes. Aber was du meinst, ist ja, dass viele auch aufgrund der letzten Monate, das Thema Polizeischutz ist ja auch bekannt, also Bushido und seine Familie eben unter Polizeischutz, dass möglicherweise da ein Riesenschlag jetzt kommt und eine Riesenanklage kommt und da mit ganz vielen unterschiedlichen Vorwürfen. Und das ist diese Anklage nicht, das muss man ganz klar sagen. So, diese Anklage besteht eben hauptsächlich aus diesem Vorwurf. Es gibt noch ein paar andere Dinge. Da geht es auch um Geld, da geht es auch um die Gründe oder um den Verdacht, dass sozusagen er erpresst worden sein soll, beziehungsweise Gelder auch abgezweigt worden sein sollen. Ich würde das Ganze mal eher als einen Dominostein beschreiben. Das Außergewöhnliche an der Geschichte ist eben, wenn du es in dieser Verhältnismäßigkeit zu Clan-Geschichten oder zu Clans insgesamt nimmst, ist es halt etwas außerordentlich und Seltenes, dass du eben eine Anklage hast, die auf der Aussage eines Betroffenen, mutmaßlich Geschädigten, beruht. Und er diese Aussage eben auch zu Protokoll gebracht hat, was eben in der Szene völlig unüblich ist. Und da nochmal kurz der Zeitpunkt. Ich glaube einfach nur, weil das ja auch immer wieder so unklar war, diese Aussage von Bushido, das sieht man ja auch in den Ermittlungsakten, ist getätigt worden, nachdem er Polizeischutz bekam. Also es gab ja auch oftmals so diesen Vorwurf, okay, das ist jetzt so ein Deal und der wurde ausgepackt und dann gab es Polizeischutz. Man sieht anhand der Daten und kann das ja dann ganz einfach vergleichen, dass das offensichtlich nach diesen Maßnahmen diese Aussage getroffen wurde. Aber es ist in der Tat so, dass es eben nicht jetzt der große Schlag ist. Das ist jetzt nicht die große, der große Schlag gegen diese Familie oder auch gegen Arafat selbst.
Und man muss ja sagen, Arafat ist ja bislang strafrechtlich gar nicht in, also es gab kein Urteil.
Doch, er ist verurteilt worden letztes Jahr wegen 10 Monate. Gab es doch den Prozess gegen den Hausmeister.
Ach, der die in die Augen schlagen.
Ah, genau. Okay. Klar. Und ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber das war ja der Prozess am Ende eines Verhandlungstages, als Arafat ja festgenommen wurde. So, das war diese Verhandlung. Wie gesagt, weiß nicht, ob Rechtskraft ja oder nein, aber nochmal, in der Tat, das ist jetzt nicht der große Buhai und natürlich muss man auch sagen, das gehört der Form halber hier auch dazu natürlich, dass es die Vorwürfe, die es hier auch gab, weshalb damals diese Polizeischutzmaßnahmen hauptsächlich begannen, war ja der Vorwurf, dass die Familie und die Kinder entführt werden sollten von Bushido. Und daraufhin kam ja auch Arafat 2 Wochen in Untersuchungshaft. Diese Vorwürfe sind nicht mehr Teil der Anklage. Ganz einfacher Grund, weil die Hauptbelastungszeugin, eine Cousine von Arafat, die Frau seines Bruders Yasser, die damals diese Vorwürfe erhoben hatte, weil sie die Gespräche mitbekommen haben will, ihre Aussage zurückgezogen hat. So, und damit auch die Verwertbarkeit bzw. die Belastbarkeit ein Stück weit in sich zusammenfällt. So wie ich das verstehe, geht man weiterhin davon aus, dass man bei den Behörden den Angaben und den Aussagen dieser Frau glaubt, dass man aber davon ausgeht, dass aufgrund der Familiensituation, die ja eben so da gegeben ist und auch für die Möglichkeit, eben nicht gegen Verwandte aussagen zu müssen, eben es keine große Erfolgsaussicht gibt, wenn man jetzt trotzdem dabei bleiben würde. Es ist ja oftmals wie in anderen Fällen, auch gerade bei häuslicher Gewalt, eine Frau zeigt einen Mann an und die beiden vertragen sich dann doch wieder und die Frau sagt dann, ja, nee Leute, ich habe ihn zwar angezeigt, aber jetzt würde ich nicht mehr aussagen, was soll herauskommen am Ende. Und meines Wissens nach hätte ja auch gegen die Cousine, wenn man auch als Behörde nicht geglaubt hätte, also vor allem, wenn man nicht geglaubt hätte, ihren Aussagen, ich weiß gar nicht, ob ein Verfahren eingeleitet wurde wegen falscher Verdächtigung. Es hätte ja auch gemacht werden müssen eigentlich. So, aber genau, das ist zum Beispiel auch nicht Teil der Anklage in diesem Fall, weil das aufgrund des Wegfalls des Zeugen einfach keine Rolle mehr spielt.
Ein Vorwurf an uns ist ja immer, dass sie sozusagen, erinnert euch mal, was die Bild am Anfang drüber geschrieben hat und wie wenig davon übrig bleibt. Es ist ja immer, wird ja gerne immer so gesagt, geschrieben, gesagt, was auch immer. Jetzt muss man, glaube ich, noch mal erklären, ich glaube, wir hatten das im letzten Podcast auch schon mal gemacht, dass wir natürlich immer tagesaktuell berichten. Wir sind ja kein Monatsmagazin, ne? Oder haben ein Wochenmagazin oder ein Monats-Jahresmagazin, sondern wir berichten, was der aktuelle Stand ist. Das heißt, jemand wird wegen einer Straftat festgenommen, holen wir uns den
Verdacht einer Straftat.
Ja, sauber bleiben. Holen wir uns den aktuellen Stand dazu bei den Behörden. Die sagen dann hier, es gibt folgenden Ermittlungsvorwurf. Darüber berichten wir. Und dann kann natürlich das passieren, was du jetzt angesprochen hast, nämlich dass Aussagen zurückgezogen werden, dass es vielleicht doch jemand anders war, dass vielleicht bei den Ermittlungen gepatzt wurde, was auch immer. Und dann ändert sich entweder der Vorwurf oder man lässt ganze Ermittlungsverfahren fallen und reduziert sie auf das, weiß ich nicht, auf das, was man am Ende glaubt, dass man es den Tatverdächtigen beweisen kann. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir dann anders berichten als 3 Monate zuvor.
Ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, wenn der Eindruck erweckt wird, dass wir diejenigen werden, die Vorwürfe erheben. Wir erheben ja keine Vorwürfe. Wir berichten über Vorwürfe, wir berichten über Ermittlungsverfahren, die eben einen gewissen Stand zu einem gewissen Zeitpunkt haben. Da sollte auch jeder in der Lage sein, das zu differenzieren. Ähnlich wie bei Flair es ja auch war, wenn er keinen Führerschein hat und eben Auto fährt, dann berichten wir drüber, Punkt, dann ist es so. Warten immer noch Post auf die Post vom Anwalt.
Tagesspiel.
Immer noch nicht zu kommen. Deshalb, und so ist es in dem Fall ja auch. Also das ist ja absurd. Und genauso ist es in dem Fall jetzt natürlich auch. Es gibt genug Leute in dieser Geschichte, die versuchen Politik zu machen, die hintenrum Politik machen, die versuchen Geschichten anzubieten. Wir können ahnen und können auch vermuten, woher diese Leute kommen, wissen ja auch teilweise, wer die Leute sind. Also es ist wirklich eine ganz irre Geschichte, insgesamt auch in den letzten Monaten, was da wie gesagt auch hinter den Kulissen versucht wird, auch uns anzudienen oder an uns heranzutragen. Mit Sicherheit auch an Kollegen. Wir können jetzt nur von uns sprechen, weil wir es ja nur von uns wissen. Aber wie wirklich versucht wird, eben Politik zu machen. Und Das ist im Endeffekt das Einzige, was wir machen. So, jetzt ist die Anklage da, da wird man sehen, jetzt wird das Gericht entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird, ja oder nein. Wenn die Anklage nicht zugelassen wird, berichten wir genauso darüber, dass die Anklage nicht zugelassen wird. Aber
ab wann sind solche Sachen terminiert? Gibt es da so einen Zeitansatz?
Also wir können ja schon mal davon ausgehen, da es keine Haftsache ist, also keiner der Angeklagten sitzt in Untersuchungshaft, wird es oder kann es länger dauern als eben zum Beispiel bei einer Haftsache. Bei einer Haftsache ist natürlich eine gewisse Eilbedürftigkeit und ein gewisses Beschleunigungsgebot einfach gegeben. Das hast du bei...
Wenn es nicht gerade der Rocker-Prozess ist.
Ja, wobei das damals auch recht schnell war, als mit die Anklage
okay. Genau,
erhoben wurde. Also das ist natürlich hier der Vorteil für das Gericht, dass man sich ein bisschen mehr Zeit lassen kann. Wird die Geschichte mit Sicherheit auch ein bisschen verzögern. Jedenfalls auch die Entscheidung. Ich glaube aber trotzdem, dass es jeder gerne von seinem Tisch hat. In welcher Art auch immer, ob Zulassung und dann Terminierung oder ob nicht Zulassung.
Wer bearbeitet denn bei der Staatsanwaltschaft dieses Verfahren? Ist das eine spezielle Staatsanwaltschaft oder ist das eine Buchstaben-Staatsanwaltschaft?
Nee, die Auseinandersetzung, und das ist ja, glaube ich, auch bekannt, die Auseinandersetzung zwischen Arafat und Bushido, auch die Festnahme von Arafat seinerzeit im Januar diesen Jahres, das läuft alles bei Frau Leister, auch bekannt ja durch Berichterstattung oder auch durch Fernsehauftritte, OK-Staatsanwältin. Die darauf sozusagen auf den Bereich spezialisiert ist, auch dieses Verfahren jetzt. Wie gesagt, ich gehe da von einem Dominostein aus. Also wir reden hier auch nicht über den Abschluss oder das Ende in dieser ganzen Angelegenheit. Glaube, dass da noch mehr kommt, welche Art auch immer. Und das wird mit Sicherheit auch alles bei Frau Leister liegen.
Kann es sein, dass man während man verhandelt noch eine weitere Anklage zulässt oder ähnliches? Weiß man das? Oder geht sowas gar nicht? Sondern muss eine Sache abgehandelt werden und dann kommt die nächste. Wenn du sagst Dominoeffekt, kann ja sein, dass man dann Ermittlungsergebnisse hat und dann sagt, hier, gegen den wird gerade verhandelt wegen, aber jetzt hat sich noch Folgendes ergeben, können wir das gleich noch mit hinzufügen oder ist das eher ungewöhnlich?
Also weiß ich nicht, aber es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel natürlich einen laufenden Prozess hast und es geht um einen Bankräuber und es stellt sich während des Prozesses raus, dass er noch eine weitere Bank überfallen hat oder dass er eine Straftat ganz anderer Art begangen hat,
dann kommt das mit hinzu.
Kannst du das entweder mit hinzunehmen oder es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit, gerne Korrekturhinweise oder für uns als Laien auch gerne Rechtshinweise, wie es dann wirklich aussieht. Das weiß ich nicht, aber
wenn das Tatvergehen, glaube ich, geringer ist, dann spielt es keine Rolle, weil es ja keine Auswirkung auf das Endergebnis hat. Also wenn er noch einen Taschendiebstahl begangen hat, fällt es wohl nicht rein, aber sollte er tatsächlich noch drei Banken ausgeraubt haben, kommt das schon noch mit hinzu.
Genau, also wird natürlich nichts unter Tisch fallen. Ich glaube, Domino war eher darauf gemeint, wir wissen ja, dass es ja auch viele, auch weil es ja von anderen Personen, ich will den Namen jetzt nicht schon wieder nennen, auch immer wieder in die Öffentlichkeit getragen wird. Es gibt ja auch sehr viele zivilrechtliche Auseinandersetzungen, die ja laufen, die eben auch schon so lange laufen, dass man da auch mit Entscheidungen rechnen kann. Wir hatten das auch im Text. Es geht um das Grundstück in Kleinmachnow, ist auch darüber berichtet worden, das gemeinsame Anwesen, ein hoher...
Von Bushido und Arafat?
Genau, ein hoher zweistelliger Millionenwert, glaube ich, im Gesamtwert, dass da irgendwann eine Entscheidung fällt, ob das versteigert wird. So, und das sind natürlich auch Entscheidungen, auch weitere Dominosteine, die dann fallen werden, die natürlich auch eine Auswirkung auf diese Situation nochmal haben werden. So, du hast im Endeffekt jetzt bisher verhältnismäßig ruhige Monate gehabt. Du hast dieses Ermittlungsverfahren gehabt, das jetzt zu dieser Anklage kam. Du hast diese zivilrechtlichen Streitigkeiten, von denen wir nicht wissen, ob es da irgendeine Entscheidung gab, beziehungsweise im Gegenteil, offenbar gab es bisher keine Entscheidung. So, aber die Dauer der Verfahren auch schon so lange ist, dass da eben auch in naher Zukunft mit Entscheidungen zu rechnen sein wird. Und das wird natürlich dann auch Auswirkungen auf diese Geschichte nochmal haben, also auf die ganze Situation auch. Und auch der Ausgang dieser Entscheidung, natürlich, klar.
Okay. Also ich finde, für so einen Montagspodcast ist okay.
Total lame. Ich fühle mich auch irgendwie total wie...
Man hat so gar nichts, ne?
So in Trance. So
irgendwie. Wochenende ist auch nichts passiert, großartig. Komm, dann brauchen wir auch keinen länger langweilen. 33 Minuten, finde, reicht dann auch lang hin.
Das reicht doch schon, wenn wir gelangweilt sind. Schöne gut, Woche.
Dann bis Freitag.
Und dann endlich, vielleicht klappt es ja diese Woche.
Mit was denn?
Na, dieser eine Podcast, den wir da vor
ich glaube nicht mehr.
Wann haben wir den aufgenommen? Vor zwei Wochen? Vor drei Wochen?
Zwei Jahre?
Nein.
Vor zwei Jahren.
Freuen uns drauf. Vielleicht haben wir...
Vielleicht haben wir Glück.
Vielleicht klappt es diese Woche.
Ja, alles klar.
Wenn nicht, kommen wir diese Woche nochmal.
Euch eine schöne Woche.
Ciao, ciao.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.